my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest am Donnerstag, 24. März 2016. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Themen: Ostermarsch 2016 Mülheim-Baden. Polizeieinsatz gegen UmweltaktivistInnen mit Hundestaffel, aber ohne rechtlichen Grundlage. Rassismus in unseren Köpfen. Zuerst zu den Nachrichten. Baden-Württemberg schiebt ab. Seit Monaten werden monatlich viele Menschen aus Baden-Württemberg nach Albanien, Kosovo und Serbien, Mazedonien abgeschoben. Diese Sammelabschiebung organisiert das Regierungspräsidium Karlsruhe. Am 23. März 2016 wurden 80 Personen abgeschoben, davon 31 nach Serbien und 49 nach Mazedonien. Sie alle hatten in Baden-Württemberg gelebt. Immer wieder Kinder, immer wieder Minderheit der Roma. Unter den Abgeschobenen waren 31 Kinder unter 14, davon 2 Babys unter 2 Jahren. Mindestens 46 der Abgeschobenen, also mehr als die Hälfte, waren Angehörige von Roma-Minderheiten. Aus Freiburg wurde an diesem Tag ein älteres Ehepaar nach Mazedonien abgeschoben. Die Frau ist herzkrank. Sie wurde um ca. 3.15 Uhr von ungefähr 15 Beamten, Polizeibeamten aus ihrem Zimmer im Flüchtlingswohnheim geholt. Es war dem älteren Paar, nach jetzigem Wissen, nicht klar gewesen, dass ihnen die Abschiebung drohte. Am 10. März wurde eine im sechsten Monat schwangere Frau und ihre Familie aus Freiburg abgeschoben. Auch am 11. Februar und am 14. Januar wurden Menschen aus Freiburg abgeschoben. Am 16. März wurde eine schwerkranke Frau aus Lörrach abgeschoben. Diese Abschiebung war rechtswidrig, die Behörden wollen sie dennoch nicht zurückholen. Nach Informationen von Aktion Bleiberecht soll es auch im April wieder je eine Abschiebung nach Albanien, 4. April, Kosovo, 14. April, sowie in einem gemeinsamen Flug Serbien und Mazedonien, 18. April, geben. Stadtwerke versuchen Verbraucher irrezuführen. Die Erhöhung des Fernwärmepreises der Stadtwerke Böblingen wird weiter hinterfragt. Jetzt glauben die Stadtwerke, mit der Verbraucherzentrale argumentieren zu können, um gegenüber den betroffenen Verbrauchern eine Preiserhöhung zu begründen. Die Stadtwerke Böblingen haben jüngst Fernwärmekunden angeschrieben, die eine Preiserhöhung widersprochen und den erhöhten Rechnungsbetrag einbehalten haben. In diesem Schreiben suggeriert die Stadtwerke Böblingen, die Verbraucherzentrale hätte die kritischen Preiserhöhungen geprüft und wäre zu dem Schluss gekommen, die Erhöhung gehe in Ordnung. Dies ist unzutreffend. Die Verbraucherzentrale hat bei einer Prüfung lediglich festgestellt, dass für sie nicht die Möglichkeit besteht, im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Rechtsinstrumente rechtlich gegen die Preiserhöhung der Stadtwerke vorzugehen. Den Widerspruch ihrer Kunden gegen die Preiserhöhung auf diese Weise aushebeln zu wollen, ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten, stellt Dr. Eckhard Brenner von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg klar. Wir haben zu keinem Zeitpunkt eine Mitteilung gegenüber den Stadtwerken zur Erhöhung der Preisanpassung oder gar zu deren Angemessenheit gemacht. Und das werden wir auch ganz bestimmt nicht machen. Die Verbraucherzentrale sieht eine solche einseitige Preiserhöhung ohne den Nachweis der Angemessenheit, wie viele Betroffene auch, kritisch. Das Vorgehen der Stadtwerke legt aus Sicht der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg nahe, dass die Stadtwerke Böblingen offensichtlich keine stichhaltigen Gründe für ihre Preiserhöhungen haben. Mit dem Schreiben suggeriert die Stadtwerke zudem, sie könnten selbst über die Zulässigkeit des Widerspruchs befinden. Doch das trifft nicht zu. Bei Widerspruch gegen die Preiserhöhung auf Grundlage von § 315 BGB muss letztlich ein Gericht über Zulässigkeit des Widerspruchs und insbesondere über die Angemessenheit der Preiserhöhung urteilen. Ein entsprechendes Verfahren kann von den betroffenen Verbrauchern oder den Stadtwerken eingeleitet werden. Einem solchen Verfahren können sich die Stadtwerke ja gerne stellen, so Dr. Eckhard Benner, Referent Verbraucherpolitik bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Kontroverse in der Schweiz zur atomaren Tiefenlager. Das Bundesamt für Umwelt Schweiz zieht eine positive Bilanz der Standortvorschläge für ein radioaktives Tiefenlager. Die Natur- und Heimatschutzkommission Schweiz äußert sich zu einer solchen Anlage aber sehr kritisch. Der Bau eines Tiefenlagers für radioaktive Abfälle wirft zahlreiche schwierige ökologische Fragen auf. Es geht um die langfristige Stabilität der Gesteinsschichten. In den jüngsten Stellungnahmen des Bundesamtes für Umwelt, BAFÖ und der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission, ENHK, werden jedoch unmittelbare ökologische Auswirkungen beim Bau und Betrieb einer solchen Anlage genannt. Im Mittelpunkt stehen die von der NAKRA, der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz, vorgeschlagene Standortregionen Jura-Ost und Zürich-Ost-Nordost. Auffällig ist die massive Kritik der ENHK, Natur- und Heimatschutzkommission Schweiz, am Standort Areal Jura Ost. Die ENHK ortet in den geplanten Oberflächenanlagen schwerwiegende Beeinträchtigungen der Region Aargau, Tafeljura, die im Bundesinventar Schweiz der Landschaft von nationaler Bedeutung geschützt ist. Außerdem befinden sich in der Nähe Objekte des Bundesinventars schützenswerte Ortsbilder, zum Beispiel Villingen und Böttstein. Die ENHK weist darauf hin, dass die NAKRA selbst zuerst auch andere mögliche Anlagestandorte vorgeschlagen habe. Das Bundesamt für Umwelt, BAFU, Schweiz, nimmt diese Bedenken in seinen Voruntersuchungen der Umweltverträglichkeitsprüfung auf. Mit Blick auf beide Standortregionen, also auch auf Zürich-Nordost, fällt das Urteil der BAFU insgesamt positiv aus. Bei beiden Regionen wird für das weitere Verfahren empfohlen, die Auswirkungen von Bau und Betrieb des Tiefenlagers auf Gewässer und Grundwasser stark zu berücksichtigen. Freiburg-Stühlinger. Die Bombe wurde am Mittwoch entschärft. Fast eine Stunde brauchten Spezialisten des Landes, dann war eine alte Fliegerbombe im Stühlinger entschärft. 3.500 Bewohner mussten am Mittwoch ihr Stadtteil verlassen, der Hauptbahnhof wurde gesperrt, Straßen abgeriegelt, Staus, Zugausfälle und ein Loch im Tramverkehr waren die Folge eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg. Freiburg wurde im Zweiten Weltkrieg stark bombardiert. Immer wieder werden böse Überraschungen gefunden. Zum Glück ohne bösen Folgen. Die Bevölkerung reagierte 71 Jahre nach Kriegsende gelassen. Um 15.50 Uhr war am Mittwoch das Problem mit diesem Blindgänger trotz Schwierigkeiten mit dem verrotteten Zünder geklärt. Ostermarsch 2016, Mülheim, Baden. Wie jedes Jahr in Mülheim mit der deutsch-französischen Brigade vor Ort organisiert der Friedensrat Markgräflerland den deutschlandweit südlichsten Ostermarsch. Ulrich Ruderald im Gespräch mit Radio Dreieckland. Ostermarsch, das heißt Ostern steht vor der Tür und ich bin verbunden mit Ulrich Ruderald. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, alle Jahre wieder, ne?
Alle Jahre wieder, ja klar, auch dieses Jahr, fröhlich und entschieden für eine Welt in Frieden, das ist das Motto unseres diesjährigen Ostermarsches, das ist ja ein ganz besonderer Ostermarsch, es ist der südwestlichste in Deutschland und wir haben natürlich ist Quatsch, wir haben einen traurigen Grund, weshalb wir seit Jahren diesen Ostermarsch durchführen. In Mülheim ist stationiert die deutsch-französische Brigade, das ist eine der Kerntruppen der NATO und der EU-Armee. Und um auf die Problematik, die damit verbunden ist, aufmerksam zu machen, um deutlich zu machen, Krieg ist zwar eine Lösung von Problemen, aber eine unmenschliche Lösung. Krieg hat zu tun mit der Tötung von Menschen, mit der Verstümmelung von Menschen, mit der Heimatlosmachung von Menschen. Um auf alle diese Probleme aufmerksam zu machen, deshalb veranstalten wir seit Jahren diesen Ostermarsch in Mülheim und auch in diesem Jahr wieder.
Mülheim hat ja auch ganz, so wie praktisch alle Städte hier entsprechend erlebt, was passiert, wenn Krieg in anderen Ländern herrscht. In Mülheim suchen ja auch Menschen Asyl. Wird es irgendwie ein Thema sein?
Das wird sicherlich ein Thema sein. Es wird also sicherlich ein Thema sein, denn wer über die große Zahl von Flüchtlingen und Vertriebenen spricht, der darf ja über die Ursachen der Flüchtlingsströme nicht schweigen. Und wir werden auch auf diesem Ostermarsch unsere Sicht darlegen, was zu tun ist, um diesen Problemen Herr zu werden. Und in erster Linie geht es darum, eine Politik zu betreiben, die nicht zum Krieg führt. die nicht dazu führt, dass Menschen aus ihrer Heimat flüchten müssen.
Wie sind bei euch denn die Flüchtlinge integriert?
Wie das oft der Fall ist, lässt sich das so ganz eindeutig nicht sagen, weil es gibt hervorragende Beispiele und es gibt auch Problemfälle. Ja, wir haben zwei große Unterkünfte in Mülheim. Die zunächst Angekommenen, die jetzt anderthalb Jahre hier in Mülheim sind, ist ein großer Teil sehr gut integriert. Wir haben eine Flüchtlingsunterkunft im Industriegebiet, ein Containerbau mit Familien, insbesondere aus Syrien. Da sieht es nicht so rosig aus. Das hat einmal was mit der Lage zu tun, das hat auch was mit dem Stimmungsumschwung in der Bevölkerung zu tun. In der Bevölkerung ist Quatsch, in Teilen der Bevölkerung. Da gibt es sicherlich noch genügend zu tun, um in der Integration wirklich einen Schritt nach vorne zu machen.
In dem letzten Jahr habe ich mal Unterschriften gesammelt für irgendein politisches Projekt europäischer Art und bin in Mülheim auf der Straße relativ schnell angemacht worden. Also in Mülheim gibt es ja auch Personen oder Bevölkerungskreise, die ausgesprochen rechts sind. Habt ihr mit denen Probleme?
Nicht offenkundig. Wir weisen seit geraumer Zeit dahin, dass natürlich auch das Markgräflerland, auch Mülheim, nicht die Insel der Glückseligen ist. Wir wissen, in der bundesdeutschen Bevölkerung gibt es einen Prozentsatz um die 20%, die rechtslastig eingestellt ist. Ganz offenkundig ist dies ja geworden bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, und Mülheim liegt da in etwa in dem Schnitt. Kein sehr überraschendes Ergebnis. Wir vermögen es, denke ich, aber zusammen mit auch anderen Kräften doch immer wieder auch deutlich zu machen, das sind 15-20%. Die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, auch der Bevölkerung in Mülheim, ist anders eingestellt.
Ihr zumindest macht am Montag Ostermarsch. Das heißt, was wird stattfinden, wo, wie, was?
Wir treffen uns am Ostermontag um 14 Uhr an der Kaserne in Mülheim, die liegt am Ortseingang, haben dann einen Demonstrationszug durch die Stadt. Vornherein haben wir schon ein bisschen Musik mit Theo Ziegler. Auf dem Marktplatz wird uns Jules empfangen, ein Musiker aus Trier, der Lieder in Englisch, Französisch, Deutsch zum Frieden, zur Liebe, zum Leben singt. Wir werden Reden haben, wir werden uns austauschen können und die Möglichkeit auch haben, uns zumindest über das eine oder andere auszutauschen, auch was das Wahlergebnis in Baden-Württemberg anbetrifft.
Ulrich Rodewald, ich danke mal für dieses Gespräch. Das war Ulrich Rodewald vom Friedenspakt Markgräflerland.
Ja, ich danke. Ja, wir sehen uns am Montag. Tschüss. Tschüss.
Polizeieinsatz gegen UmweltaktivistInnen mit Hundestaffel, aber ohne rechtliche Grundlage. Im vergangenen Juli kontrollierte die deutsche Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft UmweltaktivistInnen auf dem Gelände der Gartenkoop in Tunsel. Ein Gericht fand nun heraus, was ihnen die Anwesenden vor Ort schon gesagt hatten. Der Einsatz war illegal, schlicht und ergreifend illegal und entbehrte jeder rechtlichen Grundlage.
Im Sommer 2015 beteiligte sich die Freiburger Gartenkoop als ein Projekt der kleinbäuerlichen solidarischen Landwirtschaft an der Mobilisierung für globale Klimagerechtigkeit im Vorfeld des Weltklimagipfels in Paris. In diesem Zusammenhang wurde das Gelände der Gartenkoop in Tunsel auch von der Fahrradkarawane Alternativa besucht, die zuvor auf ihrer 5000 Kilometer langen Tour auch beim AKW Fessenheim vorbeigekommen war. Kurz darauf kam nochmal Besuch, nämlich ein größeres Polizeiaufgebot mit Hundestaffel und Kamera, und es wurden alle auf dem privaten Gelände kontrolliert. Ein Betroffener berichtete damals Radio Dreieckland.
Kannst du mal etwas dazu sagen, wie das genauer ablief?
Also nochmal zu dem Kontext. Die hatten ja die kamen aus Mühlhus an dem Morgen, die Alternativa-Tour, und die hatten dann in Fessenheim kurz Station gemacht und dort vor dem Tor eine Kundgebung gemacht, so halt die ich weiß nicht, was sie genau vorgelesen haben, aber haben dort eben protestiert und gesagt, dass Fessenheim und Atomkraft natürlich kein Weg ist, jetzt aus diesem Klimawandel zu bekämpfen. Das ist nichts, was irgendwie systemändernd ist, sondern es gehört zum System, diese alte Kraftwerke, und ist natürlich eine Riesengefahr. Sie haben dabei nicht die Straße blockiert, sondern standen halt vor dem Tor auf so einer Art kleinen Insel. EDF hat halt das Tor zugemacht, weil die keine Lust hatten, dass sie aufs Gelände fahren. Ob das der Plan war, sei mal ganz dahingestellt, aber im Endeffekt hat halt EDF sich selbst blockiert, also Électrice de France, indem sie ihr Tor zugemacht haben. Da ging dann natürlich erstmal nichts mehr rein und raus. Und das hat wohl der Präfekt zum Anlass genommen, über die Staatsanwaltschaft in Freiburg eine Personalienfeststellung in Tunsel zu erwirken. Der Vorwurf hieß da ungefähr Verkehrsbehinderung und Durchführung einer unangemeldeten Versammlung. Ist jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig dramatisch, dass man da 10 Kilometer entfernt 3 Stunden später einen Hof kontrolliert, auf dem natürlich viele Leute auch einfach sind, weil sie dort arbeiten, weil sie zum Beispiel Material vorbeibringen für die Reparatur eines Dachs, das heute gemacht wird, wo ich jetzt gleich hinfahre. Also ganz viele Leute, die einfach überhaupt nichts mit dieser Aktion zu tun haben. Also wie dieser Staatsanwaltschaft in Freiburg die Idee kommt, dieses Ersuchen einfach so anzunehmen, weiterzuleiten, ist mir völliges Rätsel. Also wenn die Behörden hier immer mit ihrem trinationalen Atomverband da irgendwie Trust dagegen positionieren und sagen, ja, Fessenheim sollte eigentlich abgeschaltet werden und wir sind ja dafür, aber wir können ja nichts machen, weil die französischen Behörden, die wollen das ja behalten und da können wir ja nichts dran machen. Hier sind mal irgendwie auch Zwecke, wo man sagen, oder hier sind mal Mittel, wo man sagen kann, wegen so einer bescheuerten Kriminalisierung von Anti-Atom-Bewegungen, die wir eigentlich unterstützen, mit der wir uns die ganze Zeit schmücken hier in Freiburg, hier 40 Jahre Wiel, wir sind die grüne City, das war der Anfang der Green City, lalala, wir sind ja alle dafür und Konsens. Und dann, dass der Staatsanwaltschaft einfach sagt, ah ja, wenn der Präfekt jetzt hier halt gern wissen würde, wer auf diesem Hof rumspringt, 3 Stunden später, 10 Kilometer entfernt, ist einfach lächerlich. Ist einfach völlig bescheuert. Da muss man halt einfach mal Rückgrat haben und sagen, nee, tut mir leid, die Sinnmäßigkeit dieser Handlung erschließt sich uns absolut nicht. Und dann, natürlich kam dann wieder der Spruch der Polizei vor Ort, der Polizeikräfte, die haben gesagt, na, wir können hier überhaupt nichts machen, wir haben gar kein Verhandlungsmandat, das ist ja alles im Sinne der Amtshilfe, wir haben dann Rechtshilfeersuchen aus Frankreich, wir müssen das jetzt einfach machen. Das reicht auch nicht, wenn wir jetzt hier einen Versammlungsleiter ernennen, der dann diese Fahrradtour nach Freiburg irgendwie organisiert. Warum geht es uns ja gar nicht, sondern wir müssen feststellen, wer hier ist. Hat einfach nichts damit zu tun. Und dann natürlich wieder die Feststellung der Polizei, ja, wir müssen das jetzt einfach mal machen, am Rechtsstaat müssen sie das halt erstmal dulden und dann können sie ja später feststellen lassen, dass das illegal ist. Toll, 1,5 Jahre später habe ich dann die Feststellung des Richters, dass es illegal ist. Was sollen wir davon kaufen? Nix. Die Daten sind bis dahin in Frankreich. Das heißt, wenn dieser deutsche Richter irgendwann mal entscheiden sollte, dass es illegal ist, ob die deutschen Behörden das löschen, müssten sie dann eigentlich, gehe ich jetzt auch mal nicht von aus, aber es war völlig utopisch, dass der deutsche Richter dann den französischen Behörden sagt, übrigens, die Daten, die wir euch vor 1,5 Jahren gegeben haben, die dürft ihr jetzt nicht mehr behalten, die müsst ihr jetzt löschen, also würden sie eh nicht tun. Außerdem ist das die Alternativatour, die läuft jetzt, die geht zum Klimagipfel nach Kopenhagen. Das heißt, bis dahin wird da überhaupt nichts geklärt sein. Alle, die jetzt irgendwie aus welchem Grund noch immer bei der Gartenkurve waren und dann in den nächsten Monaten irgendwie in Frankreich im Kontext dieser Klimaverhandlungen halt aufgegriffen werden, da heißt es dann sofort, ja, ihr wart ja damals schon in Fessenheim dabei. Die Polizei weiß es ja in 2 Monaten nicht, dass das 10 Kilometer entfernt und 3 Stunden später war, dass es überhaupt nicht, keine Beweislast hast. Also diese Daten, die da oben haben, sind einfach völlig wertlos, völliger Humbug. Also eine Aktion, wo sie sich eigentlich nur lächerlich mitgemacht haben. Und das tut uns natürlich auch sehr gut als Projekt in Tunse, wenn da 5 Polizeiwagen und eine Hundestaffel auflaufen. Was ist denn das für ein Bild im Ort? Was denken die sich eigentlich? Also völlig bescheuerte Aktion.
Nun hat ein Gericht entschieden, und zwar gegen Staatsanwaltschaft und Staatsmacht. Die Gartenkoop schreibt dazu auf ihrer Webseite, als uns am 20. Juli die Fahrradkarawane Alternativa besuchte, bekamen wir ebenfalls Besuch von zahlreichen Streifenwagen und einer Hundestaffel, die das Dorf in Aufruhr versetzten. Ohne rechtliche Grundlage und ohne jegliche Gesprächsbereitschaft kamen die Polizisten in großer Zahl auf das landwirtschaftliche Betriebsgelände, um wegen vermeintlicher Verkehrsbehinderungen nahe dem AKW Fessenheim alle Anwesenden zu kontrollieren. Im von uns angestoßenen Beschwerdeverfahren gegen die verantwortliche Freiburger Staatsanwaltschaft vor dem Amtsgericht entschied nun Ermittlungsrichter Klein zugunsten des Beschwerdeführers. Wenigstens wurden keine Daten an französische Behörden weitergegeben. Damals behaupteten die deutschen Polizisten fälschlicherweise, dass sie aufgrund eines französischen Rechtshilfeersuchens handeln würden. Die Polizeiaktion entbehrte tatsächlich jeglicher rechtlicher Grundlage. Die Beamtinnen hätten unsere Rechtsbelehrungen ernst nehmen sollen. Soweit die Erklärung der Gartenkoop. Unser Studiogast hatte sich damals nur in zwei Punkten geirrt. Es hat nicht ganz so lange mit der richterlichen Entscheidung gedauert und es wurden angeblich doch keine Daten an die französische Polizei weitergegeben. Jedenfalls wird das jetzt so gesagt. Die Nichtweitergabe hatte aber einen Grund, mit dem man nicht gerechnet hätte. Es lag angeblich nicht einmal ein ordentliches Rechtshilfeersuchen der französischen Behörden vor.
Rassismus in unseren Köpfen. Wir alle reproduzieren Stereotypen und rassistische Vorurteile, oftmals auf subtile und unbewusste Weise. Deshalb gab es auch am 21. März einen Workshop namens Rassismus in unseren Köpfen. Der Workshop richtet sich an Menschen, die bereit sind, sich selbstkritisch mit eigenen Sprachpraxen, Handlungs- und Denkweisen auseinanderzusetzen. Radio Dreigland sprach mit einem der OrganisatorInnen, Babek Zaradi von Respekt e.V.
Der Titel war ja Rassismus in unseren Köpfen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Also es ging eigentlich darum zu überlegen, inwieweit ich als Mensch in Deutschland mit Rassismus konfrontiert bin, insofern konfrontiert, wie läuft es eigentlich in meiner Position, als vor allem als Mitglied einer privilegierten Position, also sagen wir mal in Anführungsstrichen Mehrheitsgesellschaftsangehörige, wie läuft es da so, wie reproduziere ich das eigentlich? Ist mir das überhaupt bewusst, dass ich da ein Stück weit auch mit Rassismen zu tun habe? Dass ich aus einer Machtposition und privilegierten Position sozusagen auch sowas reproduziere. Das läuft ja leider sehr subtil, sodass wir uns da gar nicht eigentlich dessen bewusst sind. Und es geht auch gar nicht, jemanden moralisch irgendwie zu kritisieren, sondern nur zu sagen, du schau mal dahin. Das hat was mit Sozialisation zu tun, das hat was mit Tradierung zu tun, das hat auch was mit 500 Jahre Geschichte zu tun, mit Europa, mit Deutschland, mit Weißsein letztendlich. Und da haben wir verschiedene Methoden angewandt heute.
Oft verbindet man Rassismus eher mit der rechten Szene. Möchtest du damit sagen, dass irgendwie auch in jedem von uns Rassismus steckt, egal wie wir politisch veranlagt sind?
Also sagen wir mal so, der Rechtsextremismus oder Rechtsradikalismus oder Narzissmus, der kommt ja ohne Rassismus nicht aus. Und umgekehrt, der Rassismus braucht keinen Rechtsextremismus oder einen Rechtsradikalismus oder Narzissmus. Aber klar ist natürlich aufgrund unserer Erziehung, also durch diverse informelle Ebene und formelle Ebene, also damit meine ich zum Beispiel auf dem Bildungssektor oder auch durch Gespräche, durch Nachbarn, mit Freunden und Eltern, lernen wir rassistisch zu denken, zu sprechen, zu handeln. Aber wie gesagt, das sind so Mechanismen, die sehr fein sind und die muss man erkennen lernen. Ich sage immer wieder, es ist ein Gift, das sozusagen uns eigentlich mitgegeben worden ist und da müssen wir eine Entgiftungskur machen. So wie ich lerne, kann ich das auch verlernen, im Positiven lernen und Gegenstrategien entwickeln. Aber da muss jeder für sich sozusagen erstmal innehalten und wirklich gucken, was sind die Ursachen, warum ist das bei mir auch so? Wir sind da nicht gefeit. Ich denke, dass wir in einer Gesellschaftsordnung, in einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung Rassismus nicht dahingehend bekämpfen können, dass es dann keinen mehr gäbe. Wir können aber durch Bewusstsein verringern, indem wir sozusagen uns bewusst machen, auf dem Bildungssektor findet aber eine Reproduktion statt, in den Gesprächen, in den Sozialisationen, in der Kindheit, in den Kindergarten, in Schulen, in der Schule etc. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, klar zu machen im Kopf, was funktioniert da eigentlich und was funktioniert nicht richtig.
Also erstmal sich davon bewusst werden und was kann man dann jetzt zum Beispiel machen, wenn die Hörer und Hörerinnen das jetzt hören? Was wäre jetzt dein Tipp?
Das ist natürlich so die Kardinalfrage. Ja? Also ich habe ja kein Rezept. Also mein Ansatz im Workshop ist immer, Leute, hört euch das an, was wir hier machen. Schaut euch das an, wie Rassismus sozusagen funktioniert, welche Wirkungsmächtigkeit auch Sprache hat. Was gebe ich von mir und wie ist denn meine Handlungsweise letztendlich? Weil ich arbeite oder ich Also ich meine jetzt eher als Teilnehmer, Teilnehmerin, lebe ja eigentlich letztendlich als Angehöriger. Wenn ich jetzt nur von, ich rede jetzt nicht von POC, ich rede jetzt nicht von den People of Color, die ja eine Rassismuserfahrung gemacht haben, ich rede von einer Mehrheit, die in bestimmten Positionen einfach Privilegien hat. Ich sage auch einfach eine gewisse Machtposition. Und die sollte man hinterfragen. Bin ich bereit, sozusagen meine Position ein Stück weit auch abzugeben, mein Privileg, damit das andere auch auf gleichberechtigter, gleicher Augenhöhe auch funktionieren kann? Das Ausspielen gegenseitig, das bringt nichts. Also die Zuhörer, ja, dann sollen sie vielleicht in die Workshops kommen. Jetzt nicht in meine unbedingt, sondern aber da, wo dieses Thema behandelt wird. Es gibt ja auch diesen, man sagt, Rassismus im Antirassismus, ne? Also dieses Wohlmeinen, Helfen, das ja jahrzehntelang praktiziert worden ist. Und es gibt so eine Emanzipation in der Hinsicht, wo man sagt, eigentlich müssen wir sozusagen, wenn zum Beispiel beim Thema Refugees, denen das Werkzeug in die Hand geben, damit sie selber sich organisieren können, eine eigene Stimme bekommen. Und eigene Stimme bedeuten heißt auch letztendlich auch denen sozusagen den Platz dafür geben, ein Forum geben. Das haben wir ja nicht. Du kannst ja auf ganz vielen Positionen oder Schichten sehen, wenn wir zum Beispiel Schule nehmen oder auch Journalismus oder bestimmte elitäre Positionen, sei es Polizeipräsident, ich pauschalisiere jetzt mal, oder Bankwesen, da gibt es ja so gut wie überhaupt keine Repräsentanten. Also, wenn du mal die Theaterbühnen dir anschaust, wenn der europäische Kanon, der deutsche Kanon gespielt wird, da finde ich so gut wie überhaupt keine POC-Leute, die Hauptrollen spielen. Das sind immer so Nebenrollen, die dann in so Klischees verfallen. Schau dir mal die ganzen Tatort-Krimi-Filme an. Das ist eigentlich sehr weiß konnotiert. Und da muss man anfangen und da muss man überlegen, warum ist das so und was kann ich dazu beitragen? Oh, kurzum, es gibt dafür kein Rezept, wo ich sage, hier, das ist der Weg, sondern es gibt viele Wege. Ein Weg ist zu überlegen, zu reflektieren, sich mit POC-Leuten auseinandersetzen, mit denen man sprechen, denen Stimme geben. Wir leben in einer rassistischen, strukturierten Gesellschaft. Ja, da bin ich nicht gefeit davor, hallo? Aber das ist ein langer Weg, aber er ist machbar. Und das hat sich auch viel getan in den letzten 10 Jahren, auf alle Fälle. Also auch im Uni-Betrieb, da gibt es sehr viel empowernde Sachen, wo Frauen und Männer nochmal eine ganz andere Perspektive einnehmen, die Blickrichtung auch verändern, mal zurückgucken, was war, was ist, was kann man verändern. Aber klar, ich denke, Veränderung kann nur von unten geschehen und nicht von oben.
Das war Fokus Söte-West am Donnerstag, 24. März 2016, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz aus Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.